Hallo und herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr. Ihr hört Blutrausch Podcast, dieses Jahr zum ersten Mal im Radio. Ja, wir wünschen euch allen alles Gute für 2025 und hoffen natürlich, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid. Fabian, wie bist du denn eingestiegen?
Ich habe gearbeitet, wie die letzten Jahre auch. Das ist eine Tradition jetzt mittlerweile. Ich arbeite ins neue Jahr rein, das ist perfekt. Dann spare ich mir den Silvestermist und habe einfach nur eine gute Zeit auf der Arbeit. Ja, von mir auch frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter reingekommen. Das gilt natürlich auch an unseren heutigen Studiogast. Ich hatte es schon angekündigt. El Sabah, der Bruder von El Medina, die ja in der letzten Folge besprochen wurde. Herzlichen Glückwunsch, wollte ich sagen. Frohes Neues für dich. Cool, dass du heute da bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Euch auch ein frohes neues Jahr und den Zuschauern natürlich auch.
Danke.
Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg im neuen Jahr.
Danke, dass ihr hier seid. Vielen, vielen Dank. Ja, ich will das ganz kurz nochmal zusammenfassen für die, die es nicht gehört haben. Wir hatten letzte Woche oder letzten Monat vielmehr über deine Schwester gesprochen und du hast diese Folge zufällig gehört im Auto. Das tut mir nach wie vor noch so ein bisschen leid, dass du da so überfordert und überfahren worden mit bist. Dann haben wir angefangen zu schreiben. Und ja, sind übereingekommen, dass es eine coole Idee wäre, wenn das Ganze einfach mal aus deiner Sicht erzählt wird. Was ist damals passiert? Woran kannst du dich erinnern? Was hat das dann für Konsequenzen für dich auch gehabt, für deine Familie, ne? Du hast angedeutet, dass da relativ viel passiert ist dann im Anschluss.
Wo das passiert ist, war ich noch etwas jünger. Ich war 3, 4 Jahre alt. Ich habe das nicht so krass mitbekommen, aber die Nachfolgen waren sehr hart.
Ich habe mich gefragt, als du eben meintest, du warst 3, 4 Jahre alt. Ich habe versucht, mich zu erinnern, so die ersten Erinnerungen, die ich habe, bewusst, da war ich so 3 Jahre alt, das war so Kindergarten und man kann sich so orientieren, ich weiß noch meinen ersten Kindergartentag, ne? Gibt's da irgendeine Erinnerung aus der Zeit, wo du sagen kannst, die kannst du rausholen, da weißt du, dass das aus dieser Zeit stammt?
Ja, ich habe 2 Erinnerungen im Kopf. Das war, wo meine Schwester mit meiner Mutter im Bad beschäftigt war und die haben irgendwas gemacht und dann habe ich meiner Schwester an den Haaren gezogen.
So geärgert, kleiner
Genau, genau,
Brudermäßig.
genau. Und meine Mutter wollte mich dann, hat mich angemeckert und meine Schwester sagt, lass, lass, er ist noch klein. Und eine Erinnerung habe ich im Kopf, da habe ich gesehen, dass das ganze Wohnzimmer voll mit Menschen war. Und irgendwie waren alle traurig und für mich war das irgendwie nicht realistisch. Also es war komisch und dann bin ich zu meinem Vater gegangen, weil meine Schwester war auch nicht da. Und habe meinen Vater so auf die Brust geschlagen, habe dem gesagt, wo El Medina? Ja, und das Problem war, ich konnte auch nicht richtig sprechen wegen den Mandeln, weil die mir rausgenommen worden sind. Und das war auch schwierig für mich dann, mich mitzuteilen. So.
Das war dann wahrscheinlich diese Zeit, wo noch niemand wusste, was passiert ist, also wo sie einfach noch verschwunden waren.
Genau. Ich habe das an meinem Vater mal erzählt und der sagte mir auch, ja, dass das so war, dass ich da dem auf die Brust gehauen habe und gefragt habe, wo Elmina ist. Er hat dann einfach in den Raum gezeigt und hat versucht, die Tränen also mir nicht zu zeigen, sage ich mal. Ja.
Hast du Erinnerungen, was sie für ein Mädchen war? Weil, wie gesagt, aus den Zeitungsartikeln und so, die ich benutzen konnte, da wird natürlich nicht klar, was hat sie für einen Charakter gehabt. So, war sie ein fröhliches Kind? Wie war sie? Kannst du da irgendwas sagen oder ist das zu weit weg?
Von den Erzählungen von meinen Eltern weiß ich halt sehr viel. Sie war sehr ein aufgewecktes Kind, fröhliches Kind, hatte ein sehr gutes Herz und war ein tolles Mädchen. Meine Eltern haben sie über alles geliebt. Und sie war ein sehr, sehr fröhliches Kind.
Sie war die Älteste, ne? Du hast keine älteren Geschwister, also sie hatte keine älteren Geschwister mehr.
Nein, leider nicht. Das war die einzigste Schwester, die hatte. Und die war ein bisschen älter. Und ja.
Erinnerst du dich generell noch an diese Zeit? Wir hatten davon gesprochen, ihr habt in dieser Flüchtlingsunterkunft gelebt, unten im Seilereiweg. Das war so eine, wie sagt man,
Was meinst du? Vielleicht kannst du es
ja,
umschreiben.
die Beschaffenheit, also es war so eine Container,
Ach so.
so ein Containerbau, ne? Und der Kindergarten, wo El Medina dann hingegangen ist, wo sie auf dem Rückweg verschwunden ist, der war so, ja, 100 Meter entfernt. Kannst du dich so an diese ganzen Örtlichkeiten noch erinnern oder ist das auch so weit weg für dich?
Ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich weiß, dass, also von meinen Eltern, dass der Kindergarten gar nicht, also der war gar nicht weit weg, überhaupt nicht. Und ja, der war ein paar Meter entfernt, also nicht weit weg.
Du hattest uns ja vorhin im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass sie alleine gelaufen ist, weil das natürlich auch ein Punkt ist, über den wir beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben, gestolpert sind. Und das hat aber eine gute Begründung.
Ja, ich war ja 3 Jahre alt und ich hatte noch also wir sind 3 Brüder und der nach mir war auf der Welt, aber der Kleinste noch nicht. Und der war noch ein Baby und mein Vater musste arbeiten und meine Mutter konnte das halt nicht mehr gewährleisten, dass die irgendwie wieder zum Kindergarten geht. Und die Betreuerin damals hat gesagt, dass sie kommen muss und dass meine Eltern, meine Mutter unterschreiben muss, dass sie alleine gehen kann. Mhm. Auf dem Rückweg, weil sonst kann sie nicht in die Schule. Mhm. Und meine Mutter hat sich irgendwie gezwungen gefühlt dadurch, das zu unterschreiben. Und der Kindergarten, wie gesagt, der war auch nicht weit entfernt. Und die, wir kommen aus dem Land, aus dem Kosovo, wo die Kinder bis spät abends draußen sind. Ja, und so Sachen eigentlich da eher weniger passieren.
Ja.
Und die haben auch nicht damit so gerechnet. Und meine Eltern haben mir gesagt, dass die auf dem Rückweg wohl Angst hatte, den kürzesten Weg zu nehmen, weil da ein Hund war.
Mhm.
Und sie dann einen anderen Weg gegangen ist und dort wohl abgefangen wurde.
Das war dann... Also dieser kürzeste Weg hätte irgendwie an einem Hund vorbeigeführt, da hatte sie Angst und dieser andere Weg, den sie dann gegangen ist, das war dann so ein bisschen so bewachsen, also ein bisschen waldmäßig, ne?
Ja, da war so, so ungefähr, ja.
Ja, ja, das ist natürlich optimal dann für so jemanden, der dann darauf wartet, dass er da so ein Kind klauen kann. Dann,
ja, ja.
Ja, kennt man, also... Auf meinem Grundschulweg, da gab es auch so ein Grundstück mit so einem aggressiven Boxer. Da bin ich auch immer riesen Umwege drumherum gelaufen. Also ich kann da auch El Medina voll verstehen.
Das ist so. Also ich glaube, jeder hat da irgendwie so eine Kindheitserinnerung, kennt das. Und das ist ja irgendwie auch ein ganz natürliches Verhalten.
Vor allem, wenn du klein bist, dann ist der Hund einfach so groß wie du. Ne? Da ist das doch eine ganz andere Nummer.
Das Ding ist auch, sie war ja schon 6 Jahre alt und es war im Februar. Und sie sollte, also man kann schon sagen, das war ein Schulkind.
Ne? Mhm.
Ja. Weil du wirst ja eingeschult im Sommer.
Genau. Und
sie war ja schon 6 Jahre alt.
Ja.
Also dann könnt ihr euch schon vorstellen, dass sie auch ein bisschen größer war, ne? Und die meisten Kinder, die in der ersten Klasse sind, viele gehen ja auch dann alleine nach Hause.
Ja, ist so, die sind dann schon pfiffig und kennen die Wege und so.
Genau, genau.
Gerade noch zu der Zeit, ne? Das ist ja, da war man ja auch, was das angeht, noch viel naiver. Ich habe dir das eben im Vorgespräch gesagt, ne? Bis das passiert ist, hatte ich, wie gesagt, gar nicht auf dem Schirm, dass Kinder Opfer werden können, ne? Das ist so, wenn man heute drüber nachdenkt, total dumm. Aber wir waren halt noch so unschuldig im Denken früher, ne? Das war gar nicht auf dem Plan.
Wir hatten in der letzten Folge auch den Punkt, dass wir uns überlegt haben, okay, der Täter, hatte er gelauert, hatte er sie vielleicht im Vorfeld irgendwann mal ausgesperrt, hat er geschaut, wo sie ihren regulären Weg hergeht und so weiter und so fort. Und dazu hast du eben gesagt, hast du auch eine Info, was sein Auto betrifft, ne?
Ja, ich habe da jemanden kennengelernt, ich möchte den Namen nicht sagen, ich weiß nicht, ob sie das möchte.
Nee, können wir rauslassen.
Das war die Erzieherin von El Medina gewesen und ich war auf den Geburtstag eingeladen und ich wusste nicht, dass das die Person ist und habe mich versucht, von der besten Seite zu zeigen, weil es von meiner Ex-Partnerin die Chefin war anscheinend und habe mich versucht, halt wirklich von der besten Seite zu zeigen. Das hat die halt sehr beeindruckt und irgendwann hat die mich am Arm gepackt, weil die nicht wusste, wer ich bin und gefragt, wie ich heiße. Und dann habe ich meinen Namen gesagt, Else Basaliow. Und daraufhin ist sie blass geworden, Tränen im Gesicht und bist du der Bruder von El Medina? Und dann war ich auch schockstarre. Ich sag, woher kennst du meine Schwester? Ja, ich bin die Erzieherin. Und dann haben wir sehr viel gesprochen und war sehr emotional auch. Und sie sagte, dass sie bemerkt hat, dass da immer ein Auto stand vor dem Kindergarten, was da eigentlich hätte gar nicht stehen sollen. So habe ich das in Erinnerung, dass sie mir das so gesagt hat und das müsste auch so gewesen sein. Also der hat schon darauf gewartet oder hatte die schon im Visier wahrscheinlich.
Das ist auch diese Vorstellung, das finde ich so schrecklich, wenn man immer überlegt, dass man so ganz normal noch weitergelebt hat, ne? Und nichts ahnt sozusagen, einfach sein Leben geführt hat und dann lauert da die ganze Zeit diese Person.
Ja, das ist eben dieses Phänomen, worüber wir eben gesprochen haben, ne? So... In anderen Ländern gibt es da relativ strenge Auflagen für Sexualstraftäter, die müssen sich melden. Das wird dann quasi der Nachbarschaft auch gesagt, wenn so Leute da einziehen. Da kann man jetzt aus Datenschutzgründen von halten, was man möchte, aber hier weißt du halt gar nicht, wer da vielleicht eine Straße weiter wohnt. Und das ist halt auch sehr, sehr unbefriedigend. Und da passieren dann eben auch solche Dinge. Ich denke mal, da die Leute unten in der Fludersbach, wenn die das gewusst hätten, wer da eingezogen ist, dann hätten die ihre Kinder auch ganz anders im Auge gehabt. Beziehungsweise auch die Kindergärtnerinnen hätten da ganz anders drauf geachtet, was da für ein Auto vielleicht vor der Tür steht. Ne?
Ja, mit Sicherheit auf jeden Fall. Es ist so krass, es ist total schwer darüber zu sprechen. Ihr da draußen merkt es natürlich auch, das ist jetzt für uns das erste Mal, dass wir quasi unser normales Format durchbrechen und mit einem Angehörigen jetzt hier live, also wir untereinander live sprechen. Natürlich wird das hier aufgezeichnet. Es ist ja sehr berührend. Wenn wir fragen dürfen, wie ging es danach weiter für euch als Familie? Seid ihr dort wohnen geblieben? Weißt du das noch irgendwie, wie das war?
Also meine Eltern waren natürlich schwer traumatisiert. Ich weiß von Erzählungen, dass wo dann klar war, was mit El Medina passiert ist und die das versucht haben, meinen Eltern mitzuteilen. dass meine Mutter immer wieder in Ohnmacht gefallen ist und dann aufgewacht ist und wieder gefragt hat, wo ist El-Medina, und dann musste man das wieder erklären und ist wieder in Ohnmacht gefallen.
Also das war für sie wie so ein böser Traum.
Genau, einfach. Und viel schlimmer war, was ich viel schlimmer finde, ist, die wollten uns zu der Zeit abschieben und meine Schwester ist verschwunden und dann haben die Polizei informiert und die haben dann gesagt bekommen von denen, komm, gib das Kind raus, weil ihr versteckt das, damit ihr nicht abgeschoben werden könnt. Oh, okay. Also das ist für mich, wenn ich mich in den wenn ich mich versuche, meine Eltern zu versetzen, genau, sehr, sehr schwierig, ne? Dein Kind ist weg, du sollst abgeschoben werden, keiner glaubt dir, du sprichst die Sprache nicht, du bist vom Krieg geflohen und dann, du bist vom Krieg geflohen, wo es eigentlich normal ist im Krieg, wo Leute sterben, und du bist geflohen, um dein Kind zu retten, quasi. Und dann passiert das in einem sicheren Land und keiner von diesen Leuten möchte dir helfen, also nimmt dich nicht ernst. Die glauben, du willst einfach nur das Kind nicht rausgeben, weil... Und
unterstellt dir noch dabei,
was genau, du sozusagen, so. Ne? Und du bist auf dich allein gestellt, ne? Du weißt nicht, was du machen sollst. Und
muss ein ganz, ganz schlimmer Vorwurf gewesen sein. Also ich will mich da gar nicht reinversetzen, ne? Wenn du dir Sorgen um das Kind machst und dann noch so einen Vorwurf zu hören bekommst, so du versteckst das nur, damit ihr nicht abgeschoben werdet. Aber es gab ja dann leider relativ schnell auch Klarheit, ne? Eine Woche nach dem Verschwinden ist sie dann ja gefunden worden.
Ja.
Hast du da irgendwelche Erinnerungen dran, wie es in der Folgezeit war? Oder?
Ich weiß nur, dass wir quasi die nächsten 1-2 Jahre waren wir nie alleine. Also es waren immer Familie da, sehr viel Familie. Schöne Grüße auch an meine ganze Familie, die das mitbekommt. Die haben uns sehr geholfen. Für mich war halt, dass meine Eltern nicht so wirklich erreichbar waren. Ne? Die hatten damit zu kämpfen. Und die wollten also dann... Dass von der Stadt Psychologen und Betreuer wollten uns helfen, vor allem mir und meinem anderen Bruder. Aber für meine Eltern war das ein Tabu, also das ging gar nicht, weil die keinem mehr vertrauen konnten. Vor allem nicht irgendwelche Psychologen, Therapeuten, Betreuer, wir wollten hier nichts mehr zu tun haben. Weil für meine Mutter war das auch, ja, ich musste den Zettel unterschreiben, damit die wurde unter Druck gesetzt quasi so. So fühlt das sich für sie an. Und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen.
Und dann hast du wieder offizielle Personen sozusagen, die an euch herantreten und dann sagen, wir wollen euch jetzt aber helfen.
Genau.
Dass man dann die Welt nicht versteht, kann ich genau. verstehen.
Ja, und ja. Für sie war das ja, ihre Tochter muss ja in die Schule, ne? Sie muss in den Kindergarten kommen, wollen ja nur helfen. Ja, und dann ist dabei rausgekommen.
Ja, man verliert ja das Vertrauen, das glaube ich. Also auch wenn das eine nichts mit dem anderen zu tun hat, so, aber man denkt so, okay, das ist alles irgendwie... Stadt und das ist alles irgendwie so System, da will ich jetzt erstmal nichts mit zu tun haben.
Ne? Nee. Da sind ja auch viele Emotionen im Spiel. Ich weiß, ich bin keine Mutter, ne? Ich bin Papa, aber für meine Mutter war das nicht möglich, überhaupt nicht.
Voll verständlich.
Ja. Aber ich glaube, Elternemotionen sind da relativ ähnlich. Du sagst ja, du bist Papa. Ich denke, du kannst dich da reinversetzen, wie dein Vater sich gefühlt hat, und deine Mutter wird wahrscheinlich nicht viel anders gefühlt haben. Ne? Das ist halt, man sagt ja, Eltern, Mutter haben doch mal eine stärkere Bindung, genau. Weil die das Kind getragen haben. Genau. Ne? Aber so oder so sind das einfach ja, grausame Vorstellungen. Da will man, selbst wir so als Außenstehende, wir sind nicht verwandt oder wir sind nicht betroffen, aber wir hatten in der Folge wirklich Gänsehaut, weil halt so Folgen gerade oder so Fälle, wo es um Kinder geht, einen nochmal ganz, ganz anders berühren. Ne?
Komplett. Also es ist halt nicht mit Emotionen zu beschreiben. Man hat einen so krassen Kloß im Hals und auch jetzt wieder, weil man gar nicht weiß, wie sowas sein kann, ne? Man, also jedes Kind gilt es zu schützen irgendwie so, ne? Und das ist halt das natürlichste Verhalten der Welt, finde ich, dass man halt irgendwie vorsichtig bei Kindern ist. Und in der Regel zum Glück funktioniert das ja auch. Also wenn man draußen ist und keine Ahnung, man ist im Schwimmbad und man sieht irgendein fremdes Kind, das gerade irgendwas macht, was gefährlich sein könnte, man reagiert natürlich. So, das ist ja was ganz Normales, ne? Und genau das Gegenteil davon ist einfach unbegreiflich.
Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass das bei euch zu Hause dann auch irgendwie so ein bisschen so ein Tabuthema war und du musstest dir quasi so aus Erinnerungen und aus dem, was du so mitbekommen hast, selber so zusammenbauen, was passiert ist. Wann war dir klar, was passiert ist, und wann konntet ihr als Familie offen darüber sprechen?
Also mir ist gerade noch was eingefallen. Wir haben am Wellersberg gewohnt, nach dem Flüchtling, also sind wir zum Wellersberg gezogen. Und ich wusste immer, dass meine Schwester zum Himmel geflogen ist. So haben die mir das versucht zu verlinkern. Und das glaubst du ja als Kind. Und dann ist eigentlich sehr naiv, aber ich habe Superman lief im Fernseher und ich war im Schlafzimmer von meinen Eltern und das lief und das habe ich mir angeguckt. Dann kam der Gedanke mir, ja, wenn meine Schwester weggeflogen ist, dann kann ich ja hinterherfliegen.
Oh Mann.
Und habe das Fenster aufgemacht und habe mich aus dem Fenster gegangen und habe losgelassen. Bin aber nicht so tief gefallen, Gott sei Dank. Und ja, da wusste ich so, die ist nicht da, ne, sie ist im Himmel. Und dann in der Schule war das erste Mal so, dass ich meinen Namen gesagt habe und die Lehrerin gefragt hat, bist du der Bruder von einem Diener? Und ich sag so, ja.
Das war für dich wahrscheinlich auch total, das konntest du dir nicht vorstellen, weil du hast als Kind das so in deiner kleinen Kinderwelt erlebt und du hast als Kind nicht mitbekommen, dass das wirklich die ganze Stadt bewegt hat, ne?
Genau.
Und dass das wirklich alle drüber gesprochen haben und dass halt der Name deiner Schwester und auch das Foto deiner Schwester, ich sehe dieses Foto aus der Zeitung immer vor mir, dass das quasi wirklich für alle so total präsent war, ne?
Und dass du damit ja zwangsläufig auch im Mittelpunkt stehst, obwohl du selbst ein kleines Kind bist.
Ja. Ja, es war dann immer wieder ein Thema, ne? Egal wo. Ich hatte auch mal jemanden kennengelernt, mit der kurze Zeit war ich mit der zusammen. Die Mutter hat das meinen Namen gehört, dachte auch, bist du der so und so, bist du der Bruder von der Medina? Mhm. Ja, das war sehr schlimm, was da passiert ist. Und ich sage, ja, war schlimm, weil dann wusste ich irgendwann, okay, die wurde umgebracht. Aber dass die vergewaltigt wurde und was da genau passiert ist, wusste ich nicht. Mhm. Und das kam dann immer so stückchenweise. Und das hat mich dann immer mehr Hass hat das in mir aufgebaut.
Das macht auch einen großen Unterschied. Ne? Also ich finde, wenn man jetzt weiß, jemand ist ermordet worden, das ist schlimm. Aber wenn man weiß, der Mörder hat vorher noch die Würde genommen und irgendwas Sexuelles gemacht, das ist für mich immer noch mal, meine Wut ist dann immer noch tausendmal größer, wenn ich sowas höre.
Ja. Es ist, keine Ahnung, man, es hat viel mit dem, umso älter ich wurde, umso bewusster mir das wurde, umso mehr wurde mir auch klar, warum sind meine Eltern so, warum sind die so zurückhaltend, warum kann ich gewisse Dinge nicht ansprechen oder warum ist das nicht so, habe ich das alles mit dem verbunden.
Hm. So. Ja, du hast das dann irgendwie analysiert, du hast dann das Verhalten deiner Eltern verstanden und wir haben da ja eben auch drüber gesprochen, da kommen wir nachher noch zu, dass du dann irgendwann auch verstanden hast, warum du selber auch so viel Wut in dir hattest, ne, wo du nicht wusstest, wo das herkommt. Mhm. Aber ich habe vorher noch eine andere Frage. Du sagst, du bist auf einer Party und lernst da jemanden kennen und wirst auf deine Schwester angesprochen, in der Schule wirst du auf deine Schwester angesprochen, die Mutter von der Freundin spricht dir auf deine Schwester an. War das nicht auch schwierig, dass immer, egal wo du hingegangen bist, deine Schwester so dabei war und im Vordergrund stand?
Ja, doch schon, das war schwierig. Und irgendwann, das weiß ich noch, wenn ich Leute kennengelernt habe, ne, haben wir uns unterhalten und dann habe ich von selber schon gefragt, ja, sagt dir mein Name was? Und dann sagen die, manche haben Nein gesagt, manche haben Ja gesagt. Und dann sag ich, ja, ich bin der Bruder von dem. Dann habe ich selber gesagt, ich bin der Bruder von der El Medina, muss man deine Eltern fragen. So. Weil das wird dann irgendwann für mich auch normal, dass ich damit umgehen muss und dass ich das sage. Und ja, im Nachhinein war das prägend. War das so, ach ja, boah, der Arme, seine Schwester, ne?
Mhm.
So, das war auch so ein Gefühl, so, das will ich eigentlich gar nicht haben.
Das glaube ich, das ist wie so ein Schatten, der immer über einem ist. Ne? Du wirst immer mit so einem Grundmitleid dann von den Leuten angeguckt und willst du nicht, ne?
Und vor allem als Kind habe ich auch konsequent Leute gebraucht, die konsequent mit mir umgeben, ne? Mhm. Mir Regeln aufzeigen und mir zeigen, bis hier noch nicht weiter. Und dann die Lehrer zum Beispiel oder Betreuer oder mit den Leuten, denen ich zu tun hatte, ja, bei ihm ist das was anderes, er hat eine schwere Vergangenheit, muss man noch ein Auge zudrücken und so.
Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, dass man hätte konsequenter mit dir umgehen
müssen? Ja, definitiv.
Das finde ich ein spannender Gedanke jetzt gerade, dass du das sagst, weil also diese Rücksicht, die dann jetzt die ganzen Pädagogen bei dir hatten, kann man irgendwie total gut nachvollziehen, finde ich.
Ja.
Natürlich kann man das, aber das ist so, es ist, glaube ich, ein schmaler Grat, aber wichtig, dass man traumatisierte Menschen trotzdem wie normale Menschen behandelt. Ja, natürlich mit Empathie und Respekt, aber so keine Extrawürste brät, weil die auch eben Regeln und Grenzen brauchen, gerade als Kind. Und du hast das erzählt. Ich glaube, deine Eltern waren wahrscheinlich auch nicht in der Lage, konsequent zu sein, weil die mit sich selber sehr viel zu tun hatten.
Ja, und definitiv, ja. 100%. Und das, wenn meine Mutter gesehen hat, dass ich weine, oder es ist was mir nicht passt, das war für die, sofort musste sie sich einschreiten.
Das ist wie so eine richtige Löwenmutter dann bei extra geworden.
100%.
Klar, ne, die wollte dann alles extra gut machen bei euch, ne, weil sie vielleicht auch das Gefühl hatte, sie hat es bei El Medina nicht gemacht, was natürlich Unsinn ist, ne, also das ist, aber ich glaube, wenn ein Kind.
Ne, das nicht, sie hatte einfach nur Angst davor, dass uns was passiert, ne?
Ja.
Und sie muss 100% gedacht haben, weil darüber habe ich noch nicht mit ihr gesprochen, aber sie hat ein Kind verloren, ne? Und wenn sie merkt, mit mir ist was nicht, mit mir stimmt was nicht gerade, dann ist sie direkt da dran.
Ne? Und euch direkt beschützen.
Direkt.
Und wie war das dann für dich, das Großwerden? Haben deine Eltern dann euch bei allem begleitet? Also waren die dann super vorsichtig oder konntet ihr, sag ich mal, insofern eine normale Kindheit verbringen mit normalen Freiheiten wie in dem Waldrennen oder sowas?
Es war, wir durften raus, natürlich, wir haben auch alles gemacht. Das Problem war die Mischung zwischen diesem Traumata und der Block, wo ich groß geworden bin. Das ist der Fischbacher Berg. Und da vor allem ging es heiß her damals. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich wohne da nicht mehr.
Ja, also für Leute, die jetzt nicht aus Siegen kommen und uns zuhören, das sind ja auch einige. Fischbacher Berg, muss ich kurz erklären, das ist so der klassische Brennpunkt in Siegen im Stadtgebiet. Also Siegen liegt auf 7 Bergen verteilt so. Und der Fischbacher Berg ist so der, wo man so klassisch ghetto-mäßig in den 80er, 90ern so Leute abgeschoben hat, die ja Migrationshintergrund hatten oder aus armen Verhältnissen kamen. Keine bevorzugte Wohnecke. Hat sich jetzt in den letzten Jahren sehr geändert, aber war damals sehr bekannt für Kriminalität, für Gewalt, ja.
Genau, und da war es schwierig, ne, weil ich war klein und ich war auch nicht so, dass ich irgendwie böse war oder so, ne. Ich war ein guter Junge. Und draußen wurde ich dann immer sehr oft abgezogen, ich wurde oft zusammengeschlagen, ich hatte so Angst, in die Schule zu gehen. Und wenn ich nach Hause gekommen bin und ich habe geweint, und dann hat mein Vater das mitbekommen, ist der mit mir raus, ne, und hat auch den Kindern mal eine Ohrschelle gegeben oder sowas. Oder meine Mutter ist auch mit einmal losgegangen. Und irgendwann hat mein Vater die Schnauze voll, da war ich 12, weil es war so schlimm gewesen da, dass ich immer gemobbt wurde. Und hat Boxhandschuhe besorgt und der war klassischer Boxer in Kosovo gewesen. Und hat Boxhandschuhe gekauft und hat mir und meinem anderen Bruder das Boxen ein bisschen beigebracht. Und dort habe ich ein bisschen Mut gesammelt und habe das dann einfach ausprobiert bei demjenigen, der mich immer gehänselt hat. Ja. Und den habe ich dann tatsächlich ein blaues Auge gehauen. Das hat mich dann das Gefühl gegeben, okay, ich brauche keine Angst zu haben.
Ja.
Und dann fing das an. Dann fing eine Schlägerei nach der anderen. Und irgendwie habe ich gemerkt, okay, das liegt mir. Ich mag dieses Gefühl, keine Angst zu haben und lieber andere Leuten Schaden zuzufügen.
Ja, und dann wahrscheinlich auch diese Wut, die du in dir hast, die du gar nicht zuordnen kannst, auch irgendwie rauslassen zu können.
Ne? Ja, definitiv, 100%.
Wir hatten ja drüber gesprochen in der El Medina-Folge, das kurz am Rande erwähnt, dass das eben eine der Folgen dieser ganzen Geschichte war, dass du eben dann auch so ja ein bisschen ins kriminelle Milieu abgerutscht bist, weil du halt nicht aufgefangen worden bist. Familie konnte das nicht, das System konnte das nicht, ne? Und du warst irgendwie alleine mit deinem Trauma, mit deiner Wut und warst dann auch so ein bisschen erstmal ein Opfer und hast dann irgendwann die Situation halt umgekehrt, ne?
Genau, ja. Das hat sich dann gedreht. Und dann mit 12 fing das an, eine Sache nach der anderen und dann kriminell geworden und durchgezogen.
Hast du das denn damals schon irgendwie miteinander verbinden können, dass du gewusst hast, irgendwie so das, was ich tue, das hat irgendwie auch mit meiner Kindheit zu tun oder wann ist das rausgekommen?
Also ich hatte ja so zu tun, wo dann die ersten Auffälligkeiten in der Schule begangen sind, entstanden sind, haben die dann Jugendamt Bescheid gesagt und dann musste ich da mit denen irgendwie zusammenarbeiten, da hatte ich einen Betreuer und die haben ja auch immer versucht einzureden, ja, deine Kindheit war schwer und was weiß ich und hin und her. Aber für mich war das meine Kindheit, ne? Ich wollte das überhaupt nicht einsehen, dass irgendwas da verkehrt gelaufen ist, weil auch im Block sind alle so groß geworden, dass irgendwas war.
Du kanntest also auch kein anderes
Bild davon? Nein, kannte ich nicht.
Bild davon.
Nein. Und wenn ich mal zu Besuch war bei anderen Leuten, ganz später, mit 17 oder 18, und gesehen habe, wie die mit ihren Müttern reden oder ihren Vätern reden, ja, dass da alles besprochen wird und so, dann dachte ich mir, boah, krass, bin ich hier beim Jugendamt. Ja. So, ne? Weil das da so normal war. Aber bei da oben war das nicht so.
Ja, ach, so normal war es auch nicht, haben wir eben drüber gesprochen. Ne? Ich bin sicherlich viel klassischer groß geworden als du oder viel familiärer und da war es, oder nicht familiärer, viel so klassischer familienmäßig. Und da war es halt auch nicht so. Also, das ist so ein Generationending, glaube ich. Mein Vater konnte auch nie über viele Dinge sprechen. Es hat auch. Also der hat wirklich auch eine Woche vor seinem Tod mir das erste Mal gesagt, dass er stolz auf mich als Sohn ist. Das konnte der nicht sagen. Ne? So. Und das ist einfach diese Generation, die hat das nicht gelernt. Und
Wir haben das auch selbst vielleicht nicht miterlebt.
Ne? Genau.
Es kommt ja immer von den Generationen darüber natürlich. Ja. Auch das ist so ein Prozess, ne, dass man jetzt auch eher offen mit seinen Gefühlen umgehen kann.
Ja, definitiv. Ja, da hast du recht. Die ältere Generation auch, meine Eltern. Die war nochmal ganz anders und jetzt unsere Generation, die ist auch nochmal was ganz anderes. Ne? Viel offener.
Das ist auch gut so, weil so Emotionen, die man in sich vergräbt, die sind schwierig, ne? Die brechen irgendwann raus und machen Probleme. Ist gerade total süß. Ihr seht das natürlich nicht als Zuhörer, aber Elsabar hat seine Partnerin mitgenommen, so als seelische Unterstützung. Und es ist irgendwie, also wir haben auch im Vorgespräch so ein bisschen gesprochen, wie lange die beiden sich kennen und wie gut sie ihm getan hat, letzten Endes auch dann auf diesem Weg so raus aus der Kriminalität. Es ist irgendwie voll süß, euch beide so zusammen zu sehen, so, weil der ist so ein Bär von einem Mann, ja, so steht da so ein ordentlicher Typ da vor dir in der Kabine und hat da seine seelische Unterstützung dabei und man merkt auch, du brauchst die gerade so ein bisschen, ich finde es schön. Ja, ich habe Tränen in den Augen, falls ihr das, ich muss auch gleich Taschentuch haben.
Also normalerweise, ich habe das vorhin schon gesagt, habe ich immer den lauen Part, wo ich mich rausziehen kann, wenn es emotional wird. Jetzt gerade ist Fabian emotional, sodass ich jetzt anfangen muss zu reden. Das ist nicht leicht. Also ich weiß gar nicht, wie wir weitermachen sollen. Also du bist in eine Richtung abgerutscht, die für dich normal erschien. Kanntest aber auch nicht eine andere Welt sozusagen, warst umgeben von Jungs, sag ich mal, die ein ähnliches oder ein anderes hartes Schicksal vielleicht hatten, sodass ihr dann so eine eigene Familie wurdet, hast du vorhin gesagt im Vorfeld, dass ihr dann irgendwie zusammengekommen seid, euer eigenes, ja, wie soll man sagen, euren eigenen Zusammenhalt entwickelt habt.
Ich habe dann Jungs kennengelernt, die auch gut darin waren, sich zu schlagen. Dann hat man sich mit denen gemessen, hat man sich erst auf die Schnauze gehauen, sag ich mal, und dann hat man sich gut verstanden. Und dann wurden wir immer mehr und die Gruppe wurde immer größer. Irgendwann haben wir uns genannt C-Town, wenn ich heute darüber nachdenke, ist es lustig, ne?
Ja, aber man ist dann so inspiriert, man fährt dann so diesen Hip-Hop-Film und guckt irgendwelche Filme und dann muss man auch so einen coolen Namen haben.
Genau, dann habe ich auch den ersten Rap-Namen bekommen und der hat so einen Namen bekommen, jeder hat so seinen Namen bekommen und dann fing das an hier in der Stadt, dass wir uns in der Stadt immer mit anderen Leuten gemessen haben. Dann Truppach, Seelbach, Freudenberg, überall waren wir unterwegs. Und immer wenn wir gekommen sind, wussten alle, jetzt gibt's Rambazamba. Mhm. Ja, und es hat sich entwickelt von Schlägereien bis hin zu Drogenverkaufen, Einbrüchen, Raubüberfälle und wurde immer schlimmer. Und das Ding ist, ich wurde auch immer erwischt. Also ich war so ein Typ, ich habe mich nicht gehauen und bin dann abgehauen. Ne, ich bin dann noch da geblieben, habe mich mit der Polizei dann noch angelegt. Und weil ich sowieso, mein Feindbild war sowieso die Polizei gewesen, weil als das passiert ist mit meiner Schwester, war das ein Justizfehler, dass der Mann entlassen worden ist. Mhm. Dass das dann überhaupt passieren konnte. Und die waren für mich sowieso ein Feindbild.
Ich sag mal, ich meine, wir beide sind halt auch Hip-Hop-Fans und wir wurden auch mit der Mucke groß. Und ich, NWA und so, F. The Police und so, das kennen wir alles so, ne? Das ist natürlich auch so Inhalte, die dann irgendwie auch vorgelebt werden und die man halt durch die Mucke noch weiter verstärkt. Und du hast ja auch eben erwähnt, dass die Musik dir sehr viel Halt gegeben hat, ne? Wie war das? Erzähl mal.
Aber ganz kurz will ich hier einhaken, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber auch das kurz nochmal erklären, so für die Zuhörer. Da haben wir nämlich eben auch drüber gesprochen, dass die Polizei so ein bisschen Feindbild für dich war, weil eben Tatsache ist, dass der Mörder deiner Schwester viel zu früh aus dem Gefängnis entlassen wurde. Und für dich war das so ein Justizskandal und für dich war das System irgendwie schuld am Tod deiner Schwester und die Polizei hat halt das System verkörpert, deswegen hast du die halt einfach gehasst.
Ja, definitiv, ich habe die richtig gehasst. Vor allem jedes Mal, wenn die kommen sind, wollten die mir, du bist aus dem, deine Eltern sind schuld, Erziehung oder was weiß ich, haben die mir reingehauen. Ich sagte, nein, ihr seid schuld, ihr macht euren Job nicht richtig. Ja, und ich habe dann ja auch erfahren, ne, dass das 6 Monate gebraucht hat, bis sie den Typen festgenommen hat und während der Zeit hat er noch andere Sachen gemacht. Das war für mich und ist für mich heute immer noch nicht normal, dass das so passieren kann.
Aber es ist eine Befriedigung für dich, beziehungsweise es ist dann schon bei allem irgendwo ein positiver Abschluss für dich, dass er sich umgebracht hat, oder?
Definitiv, ja.
Dass man auch einfach dass das nicht mehr passieren kann, dass er nicht mehr irgendwem erzählen kann, ich habe mich geändert, ich kann wieder früher raus, dass das einfach vom Tisch ist, weil
Ja. Er hat ja damals eine Frau da drin geheiratet. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich glaube, ich will auch gar nicht wissen, wer das ist.
Ja, ich habe den Namen damals auch in der Folge rausgelassen, weil ich auch nicht weiß, vielleicht lebt sie da noch. Ich wollte nicht, dass da irgendwie dann was auf die zukommt. Die ist ja auch ein Opfer.
Ne? Ja,
ist
ja genau. Das Thema ist für sie ja auch abgeschlossen vielleicht. Ne? Das ist, finde ich, das ist auch so ein Terrain, wo man sich nicht einmengen will. So, ne?
Ja, für mich war es halt schwierig. Ne? Für mich und meine Eltern, vor allem für meinen Vater, der sagte, ja, was ist mit dieser Frau? Wie kann die einen Mann heiraten, der da drin so und so? Ne?
Ja, klar.
Und falls sie zuhört, ist alles gut. Ich hoffe, dir geht's gut und deinen Kindern und deiner Familie. Ich hoffe, du bist darüber hinweg und kommst irgendwie klar. Aber es war für uns schwierig. Vor allem hatte sie ja selber 2 Kinder. Und keine
Ahnung. Ja, man versteht es nicht, ne? Es ist immer total strange, wenn man hört, so irgendwelche Mörder im Gefängnis, im Todestrakt, die kriegen Liebesbriefe von irgendwelchen Frauen. Es ist ein Phänomen, das man nicht verstehen kann. Ist auch eine psychische Störung, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber man will es auch irgendwie nicht verstehen.
Ja. Ich will auch nicht zu nah da reinreden, sonst vielleicht
ja, ja.
zu oder
ja,
vielleicht. Genau, das ist auch schwierig zu beurteilen einfach.
Genau.
Ja. Ich hatte unterbrochen, als Daniel gefragt hatte, wie dann so Musik ein wichtiger Teil in deinem Leben geworden ist. Also wir sind jetzt so, du hast diese, ich sag einfach mal Gang, es war ja quasi eine Gang, ihr seid unterwegs, ihr macht kriminelle Dinge und dann ist irgendwie so die Kreativität in dein Leben getreten und du hast für dich gelernt, ein bisschen Mucke zu machen. Damit hatte Mo was zu tun. Ne? Mo für die Leute, die jetzt hier nicht aus Siegen kommen.
B.E., der Mike-Athlet.
Ja. Genau. Schöne Grüße auf jeden Fall.
Auf jeden Mohammed Fall auch von uns schöne Grüße.
Mohammed El-Chatouni, so einer der ja, bekannten Künstler, libanesische Wurzeln, ganz bekannt hier in der Siegener kunstschaffenden Szene. Also und was,
by the way, das muss ich ganz kurz mal sagen, ich habe es Mo schon mal so gesagt, er ist für mich, ich habe schon so ein paar Rapper live gesehen und kenne mich durchaus ein bisschen aus. Er ist für mich der beste Live-Rapper, den ich jemals gesehen habe.
Also kann ich auch nur zustimmen. Ja. Der ist Hammer. Live ist der, also kann dir keiner was erreichen.
Und er ist vor allem auch, und das gilt aber auch für seine Brüder, das sind einfach durch und durch sympathische und angenehme Menschen. Ja, also Jungs, das sind so Leute, die kommen irgendwo rein und man mag die direkt.
Voll.
So,
ja, definitiv.
Und der hat dich da so ein bisschen rangeführt, ne?
Ja, ich war oben, bevor das mit der Gang überhaupt losging, war ich 12 oder 13, war im Jugendtreff oben auf Fischbauberg. Liebe Grüße. Und der hat so einen Rap-Workshop gemacht. Und dann hat er mir so ein bisschen was gezeigt, wie das funktioniert mit den Silbenreimen, wann man reimt und wie macht man das auf dem Beat. Und dann habe ich Gefallen daran gefunden und habe das immer wieder so gemacht. Und dann, wo das mit der Gang war, hab ich ein Lied aufgenommen mit einem anderen Kollegen, der da auch drin war. Und das hieß damals Wir sind Ausländer. Und dann haben wir dieses Lied so quasi als Hymne genommen für uns. Und das fing dann an. Viele haben uns auch gehasst. Ne? Sehr viele haben uns gehasst.
Aber das war so eure Identität. Ne? Ihr habt
war so euer Ding.
Ihr habt euch so ein bisschen wahrscheinlich auch von der Gesellschaft so sowieso ausgeschlossen.
Genau.
Und dann einfach so, ja, scheiß drauf. Wir sind halt Ausländer. Ne?
Ja. Und das in dem Refrain war auch drin, da fickt die Polizei, fickt das Gesetz und was weiß ich. Wir haben das gespürt und wir haben das auch gelebt. Ne? Und da fing das so ein bisschen an mit der Musik, bis ich dann 17 war und ich war sehr oft vor Gericht. Und auch da war das Problem, dass das Gericht immer das Thema war mit meiner Schwester, dass ich traumatisiert bin und dass die mich dann immer wieder rausgelassen haben.
Keine also, Konsequenzen.
Ja, so, ja komm, ein paar Sozialstunden, hier mal ein Anti-Aggressionstraining, komm, ach hier mal. Vielleicht. Andere Jungs von mir, die immer eine Schlägerei hatten oder einen Überfall gemacht haben oder so, die wurden direkt 2 Jahre weggebuchtet.
Aber vielleicht hätte ich direkt dazu eine Frage, vielleicht, sorry, wenn ich da kurz einhake. Würdest du rückblickend betrachten, dass man hätte auch da härter mit dir umgehen müssen? Und hat das bei deinen Freunden von früher was gebracht, die irgendwie früher verknackt wurden?
Nein, ich weiß nicht. Ja, ob das was gebracht hat, weiß ich nicht. Kann man dann so nicht sagen. Viele sind noch kriminell, einige nicht mehr. Aber ob das wirklich daran liegt, weiß ich nicht. Aber für mich, wo ich eingebuchtet wurde, dann tatsächlich mit 17, dann, wo ich die 5,5 bekommen habe, war das einer der besten Zeiten. Und das verstehen viele nicht, aber das Gefängnis hat mich vor vielem bewahrt. Ich war da drin, habe da drin sehr viel Sport gemacht, ich habe meinen Hauptschulabschluss nachgeholt, ich habe eine Therapie gemacht, auch für das mit meiner Schwester. Ich habe die Zeit so gut es geht genutzt.
Ich kann mir vorstellen, dass das vor Gericht halt auch klar war, dass der Täter, der Mörder von deiner Schwester irgendwie, dass der nicht hätte draußen sein dürfen und dass man das vielleicht so ein bisschen wieder gut machen wollte,
genau.
indem man dir keine krassen Strafen gegeben hat, ne?
Ja, genau.
Und dann irgendwann, du warst ja wahrscheinlich so von den Anzeigen her und so in diese Kategorie Intensivtäter dann.
Ja, ich wurde auch mit 16 oder 15 wurde ich als Intensivstraftäter eingestuft, durfte mich auch nicht in der Nähe der Stadt aufhalten.
Also du hattest richtig so Hausverbot hier.
Genau.
Okay.
Also volle Palette.
Und dann ist es aber irgendwann doch so weit gekommen, dass es ins Gefängnis ging, ne?
Ja, weil ich einfach nicht belehrbar war.
Keine Ruhe gegeben?
Nee, keine Ruhe gegeben. Dann vor Gericht waren da, glaube ich, wie viele Fälle waren das? Über 20 Stück oder so, Sammelverfahren. Und dann haben sie gesagt, weißt du was, erstmal haben sie mir 3 Jahre gegeben, 2 Jahre habe ich abgemacht, war dann 1 Jahr draußen, während dem 1 Jahr habe ich nochmal Vollgas gegeben, beim ersten Mal habe ich gar nicht rausgelernt. Und dann haben sie die Strafe mit eingepackt in die neue, dann habe ich 5,5 insgesamt bekommen. Mit dem Paragraph 64.
Hast du die komplett abgesessen?
Ja, genau.
das ist schon auch eine Zeit. Ne? Also ich habe das eben erzählt, mein Vater 6 Jahre und der sagt auch, das oder hat gesagt, das war das Beste, was ihm passieren konnte, weil er da sein Leben komplett auf links drehen konnte, ne, und neu anfangen konnte. Aber ich stelle mir das so unfassbar krass vor, so lange einfach in Gefangenschaft zu sein. Ne?
Ja, das, also wo ich die 2 Jahre gesessen habe, war das schwieriger als die andere Zeit, weil du weißt, du kommst irgendwann raus. Du zählst so, ne? Du wartest darauf, dass du irgendwann entlassen wirst. Aber wenn du weißt, du bist länger drinne, zählst du nicht mehr, sondern machst die Zelle zu deinem Zuhause. Und irgendwann fühlst du dich wohl. Irgendwann hast du deine Sport-AG, deine Musik-AG, deine Schule da drinne. Du hast was zu tun. Mhm. Und der Mensch ist ein Gewinnungstier, ne?
Ja, voll.
Das ist einfach so. Also das Schlimme war daran, dass ich im Jugendgefängnis war und im Jugendgefängnis geht es härter zu als im Erwachsenengefängnis, weil im Jugendgefängnis wollen sich alle beweisen.
Ah, okay.
Und dann musst du dir vorstellen, alle Intensivtäter von jeder Stadt kommen da auf einen Haufen und dann geht's da richtig zur Sache.
Ja, wo warst du?
Ja. In Siegburg.
In Siegburg.
Also da war sowieso bekannt dafür, dass da Herr Heißer herging.
Ja, da haben wir ja auch eine Folge zugemacht. Da gab's ja auch vor einigen Jahren so einen sehr bekannten Mordfall, wo in einer Zelle jemand ermordet wurde.
Ja, genau. Und der Zelle, das war die erste Zelle, die ich betreten habe. Eine Viermannzelle, genau. Die wurde wegen mir auch wie geöffnet, die Zelle, weil die Siegburg war überfüllt von Häftlingen. Und dann mussten die 4, weil es durfte da keiner mehr in Doppelbelegschaft gehen, wegen diesem Fall. Und dann haben die extra für mich diese Zelle aufgemacht, weil das Gefängnis überfüllt war.
Die war bis dahin quasi zu.
Genau, genau.
Ich hätte direkt mal eine Frage, weil das einfach jetzt gerade eine Gelegenheit ist, danach zu fragen. Wir hatten, als wir über diesen Siegburg-Fall gesprochen haben, gab es diesen einen Moment, als dann dieser Notknopf ausgelöst wurde. Und dann hat sich wohl ein Wärter gemeldet und dann sagte man, also einer von den anderen Insassen, alles in Ordnung. Oder war es der Betroffene selbst, ich weiß nicht mehr. Und wir haben uns gewundert, wie kann das sein, dass dieser Notknopf ausgelöst wird und man nimmt das einfach hin. Wie würdest du das beurteilen?
Also wo ich reingekommen bin, ja, dachte ich auch, okay, das ist, wenn du drauf drückst, dann kommen die sofort. Ist nicht so. Weil die Gefangenen gehen wegen jeder Kleinigkeit da drauf. Dann gehst du drauf, du sagst, ja, hier, ich brauche mal einen Eimer. Oder ich brauche neue Zahnbürste, ich brauche das, obwohl das Notfallknopf ist.
Okay.
Aber du hast ja gar keine
andere Langeweile.
Möglichkeit. Ja, du hast ja gar keine andere Möglichkeit, mit dem Wärter zu kommunizieren, ja?
Ja.
Also du kriegst drauf und manche warten dann eine halbe Stunde oder eine Stunde, bis der antwortet. Ja. Und diesen Fall kenne ich auch, der wurde ja gezwungen, den Abschiedsbrief zu schreiben, ne?
Genau, ja, unter anderem. Ja,
genau. Und es ist einfach so im Gefängnis. Und gerade im Jugendgefängnis, da musst du aufpassen, dass du nicht zum Opfer wirst. Mich wollten die zum Beispiel abziehen da drinnen. Da weiß ich schon ganz genau, du hast einmal im Monat die Möglichkeit einzukaufen. Da kriegst du einen Zettel, kannst du alles auch ankreuzen. Dann musst du da runter in so eine Doppelzelle und da sind die ganzen Essenssachen. Und mich wollten die abziehen, das waren ein paar Araber. Ich hatte aber das Glück, dass ich Albaner bin, ne, aus dem Kosovo. Und da eine Gruppe war, die sehr stark war. Die haben das dann mitbekommen. Ein paar Araber sind in der Dusche auf mich losgegangen. Und dann wurde es sich untereinander bekriegt und dann war die Sache durch. Und dann wurde ich in Ruhe gelassen.
Ja, das ist so, krass. Ich meine, Jugendgefängnis stelle ich mir auch schlimmer vor, weil man kennt das ja selber, als man jünger war, da war man auch selber noch hitzköpfiger, ne?
Ja, ja.
So mit 20 habe ich mich über Sachen aufgeregt, die mir heute total egal sind. Und wenn ich dann überlege, lauter so junge Leute in einem Gefängnis, die alle sich beweisen wollen, und das hört man auch immer wieder, dass man gerade so in den ersten Wochen so ein bisschen gucken muss, wie so der Status ist, dass die anderen Leute dich nicht in Ruhe lassen, ne? Dass du deinen Platz findest.
Ja, also da war einer, der war mit mir in der Zugangszelle. Und wir sind zusammen duschen gegangen und da war ein anderer, der dem irgendwas Falsches gesagt hat. Mhm. Und der mit mir da war, der war schon mal im Gefängnis, der wusste, wie das läuft und hat gar nicht drauf gewartet, ist aufgestanden und ist direkt auf den los. Ab dem Zeitpunkt hat ihn dann jeder in Ruhe gelassen, weil jeder wusste, okay, der wehrt sich, der zeigt was.
Mhm.
Ne? Das musste ich auch erstmal verstehen und dann habe ich natürlich auch meinen Senf dazu beigetragen, sage ich mal.
Ja, aber es ist ja auch normal, ne? Du willst in so einer Umgebung nicht zum Opfer werden, weil du weißt dann, okay, wenn ich 3-4 Jahre drin bin und du hast diesen Opferruf, dann bist du halt einfach 3-4 Jahre ein Opfer und dann wirst du quasi gezwungen, ja, erstmal dich zur Wehr zu setzen.
Ja.
Das ist auch ein Fehler im System irgendwie, ne? Aber
ja, aber es ist, wie es ist, ne?
Ja.
Aber da hast du dann Therapie gemacht tatsächlich.
Ja, ich musste nach Marsberg, im Maßregelvollzug. Und dort war ich 2 Jahre oder 2,5 Jahre. Und da war ein Psychologe, das war der erste Psychologe, mit dem ich echt wirklich super klar kam. Der hat mich auch nicht aufgegeben. Der hat wirklich viel für mich gemacht. Und ich bin da auch einmal bin ich richtig durchgedreht, weil ich nichts an mich ranlassen wollte. Und die wollten mich nicht aufgeben. Normalerweise, wenn du da durchdrehst und irgendwie Gewalt androhst oder Gewalt ausübst, wirst du direkt wieder ins Gefängnis geschickt.
Ja.
Aber bei mir haben die das nicht gemacht, weil die mich nicht aufgeben wollten. Der Psychologe hat immer zu mir gesagt, du hast einen goldenen Kern und auf dem goldenen Kern ist so viel Müll, den müssen wir wegbekommen. Und das habe ich nicht gesehen.
Ganz großer Satz.
Ja, genau. Und dann kam, irgendwann habe ich mich darauf eingelassen, weil ich da komplett durchgedreht bin. Ich habe einen Stühle geschmissen und was weiß ich. Und dann war ich im Bunker. Und nach dem Bunkeraufenthalt habe ich mit meiner Mutter telefoniert. Und die hat zu mir gesagt, ich soll mein Wort geben. Bei uns sagt man BSABs. Das soll ich ihr geben, dass ich das durchziehe. Und dann habe ich BSABs meiner Mutter gegeben und habe das durchgezogen.
Hammer. Was ist der Bunker? Kannst du uns das einmal erklären?
Bunker ist, wenn du durchdrehst, hast du so eine, ihr kennt das ja bestimmt, in der Turnhalle ist so eine, diese blaue Matratze, diese dünne. Ja, es liegt im Raum und dann hast du so ein Blumsklo, wie früher, und das war's.
Also ist die, der gesamte Raum aus diesen Matratzen, oder was?
Nee, ist das nur, du hast nur eine Matratze, so dich
das zum Schlafen.
Ja. Eine Matratze dann. Genau, okay. Du kriegst auch kein Laken oder so, weil du kannst dir ja was antun oder keine Ahnung, oder kannst du irgendwas anderes damit machen. Das Fenster ist beschlagen, du kannst dich nach draußen gucken und dann bist du da drinnen 23 Stunden und eine Stunde wirst du so begleitet mit Handschellen und Fußfesseln.
Boah, sehr heftig. Wie lange ist man in so einem
Bunker? Ich war eine Woche da drin.
Eine Woche, drehst du da nicht ab? Das ist doch verrückt.
Oder? Da verlierst du jedes Zeitgefühl, oder?
Das ist, verlierst jedes Zeitgefühl, aber ja, der Mensch ist ein Gewöhnungstier und ich bin da nicht umsonst da drin gewesen.
Hm. Ne, das, also spannend jetzt für mich, wenn man nochmal auf den Fall zu sprechen kommt, du konntest dann mit dem Psychologen eine Therapie starten, dich das erste Mal jemandem anvertrauen. Dann wäre zum einen für mich die Frage gewesen, konntest du vorher über deine Erlebnisse in der Musik oder mit deinen Freunden auch am Fischbacher Berg sprechen?
Boah, ja, ich hatte zwei beste Freunde, denen war ich sehr nah. Mhm. Die wohnen auch da oben, schöne Grüße. Da wurde der Bruder, ist der Bruder gestorben leider. Und ja, will ich nicht weiter drauf hineingehen, weil ich weiß nicht, ob der das möchte. Okay. Und ja, mit denen konnte ich reden, ne? Also die waren, aber es ging immer darum, so Hass. Boah, so, ne.
Also auch so ein bisschen so aus so Stärkegründen wahrscheinlich eher so den Hass betonen und nicht die Trauer.
Nein, überhaupt nicht. Mhm. Überhaupt nicht. So Hass war immer so unser Ding. Mhm. So Zusammenhalt, ne, dann sind wir manchmal Wochenende sowieso, haben wir uns was zu trinken geholt, haben wir getrunken. Mhm. Und dann, wenn irgendjemand uns überhaupt schief angeguckt hat oder irgendwie Ärger wollte, sind wir dann direkt auf den los. Und wir waren auch so Typen. Also ich bin ja von der Statur ein bisschen größer, der andere ist so dünn und den siehst du das gar nicht an. Mhm. Aber der geht ab wie Schmitz Katze, wenn es darum geht, ne? Und das war schon heftig. Wenn ich darüber nachdenke, dass da keiner bei draufgegangen ist, großes Glück. Mhm. Da gab es eine Auseinandersetzung, zum Beispiel hier in Siegen, wo die Züge fahren, da ist das so schlimm eskaliert, dass ich mit jemandem gekämpft habe, dass ich den auf die Zuggleise geschmissen habe, der Zug stand. Und im Nachhinein, wenn ich darüber, wo ich dann mit dem in der Zelle saß und mit dem Psychologen darüber gesprochen habe, der hat mir da auch nochmal klar gemacht, der hätte draufgehen können.
Ja. So. Konntest du denn in der Musik über diese Erlebnisse sprechen? Hast du das gemacht oder hast du dann quasi nur den Hass projiziert und nur über, sag ich mal, diese Gewaltthemen und sowas und dieses Kriminelle erzählt in deinen Texten?
Da hake ich kurz mal ein, weil ich weiß ja, ich habe vor 2 Wochen eine Folge aufgenommen mit Flo Rubens hier von Radio Siegen, einer von den Redakteuren hier, und der konnte sich an dich erinnern und der hatte dich kennengelernt bei so einem Radiokonzert.
Ja.
Und der meinte, da hast du noch gerappt tatsächlich und da hast du auch ein Lied quasi rausgehauen, was so diese El Medina Geschichte verarbeitet. Daran konnte er sich noch gut erinnern, weil ihr dann auch ins Gespräch gekommen seid danach.
Ja.
Also du hast schon auch versucht, so in der Musik diese Emotionen rauszulassen.
Ja, schon. Also während der Zeit, wo ich draußen war, habe ich sehr viel über Hass gerappt, ne, über Gewalt, wie halt die Gangster-Rap halt so ist, ne? Man rappt halt über das, was man lebt. Und ich war auch so ein Typ, dass wenn ich über etwas rappe, dass ich das auch leben will. Und im Gefängnis habe ich mich dann richtig damit beschäftigt, dann bin ich rausgekommen und habe dann auch sehr viel, die Texte wurden anders, die wurden emotionaler, auch über das mit meiner Schwester, über meine Eltern. Ja, sehr viel, auch Liebessongs für meine Partnerin, die hier ist. Und sehr viel halt.
Ja, das ist halt auch krass, ne? Du hast ihn quasi zu der Zeit, oder sie hat dich zu der Zeit auch schon kennengelernt, so als so, ja, Strafvollzug dein Ding war. Du kannst da gerne was zu sagen, wenn du möchtest. Also, und er hat ja auch gesagt, du hast da viel Halt gegeben. Wie war das für dich? Das muss ja auch schwierig gewesen sein, sich in jemanden zu verlieben, wo du weißt, der ist auf so einem Weg einfach, der macht sich das Leben auch selber schwer, ne?
Ja, es war teilweise sehr schwierig. Mir hat immer Kraft und Hoffnung gegeben, dass ich halt seine gute Seite immer gesehen habe. Also er ist ein sehr, sehr liebenswerter, emotionaler, total süßer Mensch, wie er mit den Kindern umgeht. Und das hat mir immer wieder Kraft gegeben, ihn nicht aufzugeben, dass man weiß, da ist was. Er braucht hier und da wieder einen Anstoß, um wieder den geraden Weg zu gehen. Und da bin ich sehr froh darüber, dass ich nicht aufgegeben habe.
Du hast den goldenen Kern gesehen, ne?
Ja.
Das sieht man ja auch jetzt so, ne? Ich meine, wir sind jetzt hier seit ein paar Stunden und man merkt das ja auch so, dass du ein an sich im Kern total lieber Mensch bist, so, ne? So das Gespräch so, das war direkt so beim ersten Kaffee so Wohlfühlatmosphäre, ne? Und dann man hat halt man merkt halt so, Menschen rutschen in verschiedene Umfelder und werden geprägt von davon, wie sie groß werden, und dass jemand irgendwie schlimme Sachen macht, heißt nicht, dass der an sich ein schlimmer Mensch ist, ne?
Genau.
Ja, aber ich muss das trotzdem sagen, weil ich will das nicht schönreden, das, was ich gemacht habe und getan habe, das tut mir leid, und ich hätte mir gewünscht, das wäre alles anders gekommen. So.
Ja, immerhin bist du an dem Punkt, ne? Also du bist an dem Punkt, dass du das reflektierst und dass du zurückblickst und sagst, ich wünschte, es wäre anders gekommen, und du bist noch jung genug, um dein Leben in beide Hände zu nehmen und was anderes draus zu machen. Ne?
Vor allem, was ich jetzt an der Stelle mal sagen möchte, ist, also Hut ab. Und wie wichtig das ist, wenn wir uns deine Geschichte so anhören, dass du irgendwann für dich begonnen hast, es zuzulassen, dass jemand dir helfen möchte. Weil was du bisher beschrieben hast, war ja diese Reise, Misstrauen gegenüber den Behörden, der Justiz sowieso, Feindbild erschaffen, ein Ventil suchen in Kriminalität und in der Musik. Und da ist natürlich Musik was Kostbares. Also ich weiß, Hip-Hop ist einfach Gold wert in vielen Bereichen.
Ja.
Aber kann auch giftig sein.
Ja, definitiv.
Und dann hast du es irgendwann geschafft, dich Menschen anzuvertrauen. Dem Psychologen, deiner Partnerin. Und das, finde ich, ist so ein krass wichtiger Schritt bei dir gewesen, dass du das erreicht hast. Und das, finde ich, kann man auch nur als Message nach draußen schicken für jeden, der vielleicht in einer schwierigen Situation ist und das nicht zulassen möchte, wie wichtig das für dich war.
Also, falls Leute zuhören, die wirklich Probleme haben oder so, ihr braucht Leute, mit denen ihr reden könnt. Also wirklich, das Reden ist das Einzigste, was euch von Dingen abhält. Und Reden erleichtert. Es ist für mich sehr wichtig, dass ich Menschen habe jetzt um mich rum, mit denen ich reden kann.
Ja, und auch ja das Zulassen, ne? Das einfach
ist wichtig,
ja. Zulassen, dass Menschen einem helfen. Und du hast einen Satz gesagt, als wir gesprochen haben, jetzt hier vor der Aufnahme, also vorletzte Woche, da hast du irgendwie gesagt, Du willst gerne deine Geschichte auch erzählen, damit Menschen irgendwie verstehen, dass es einfach wichtig ist, aufeinander aufzupassen. Und das fand ich einen starken Satz, auch gerade nach der Vorgeschichte. Ja. Ne? Und deswegen war das für uns auch direkt klar, dass wir sagen, wenn du Bock hast, ins Studio zu kommen, dann komm, erzähl das.
Gerne.
Ne? Wir machen an der Stelle quasi Schluss mit der Radiofolge. Das ist für euch da draußen zur Verständnis, die ist an 50 Minuten gebunden. Wir reden aber noch weiter. Wenn ihr die volle Folge hören wollt, also die, keine Ahnung, wie lang es wird, dann könnt ihr das über die Radio Siegen Homepage oder über uns bei Spotify machen. Von den Radiozuhörern verabschieden wir uns jetzt an der Stelle. Danke, dass ihr da wart, und wir reden aber trotzdem noch ein bisschen weiter.
Genau, also quasi jetzt auch von mir nochmal Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Elsabar, vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
War ein super Gespräch, mega berührend und echt.
Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Ihr seid top Jungs. Ihr macht echt einen super Eindruck. Ihr seid sympathisch. Und das, was ihr macht, finde ich auch gut. Und großen Respekt davor.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Dann habe ich aber direkt noch eine Frage an deine bessere Hälfte, wenn sie sich nochmal ans Mikrofon traut.
Okay.
Und das habe ich mir schon die ganze Zeit gefragt. War denn diese Vorgeschichte, diese Familiengeschichte, das Schicksal der Schwester, das Schicksal der Familie, war das irgendwie direkt ein Thema zwischen euch, oder hast du das auch so nach und nach erst erfahren? Und wie bist du damit umgegangen? Das ist ja auch ein krasses Fund. So.
Das war von Anfang an eigentlich kein Thema. Wir haben uns so in der Jugendzeit kennengelernt. Da waren andere Dinge, sag ich mal, im Fokus. Das ist dann so nach und nach zum Thema geworden. Ich glaube, oft habe ich mich auch nicht getraut, da richtig so nachzufragen.
Verstehe ich total.
Bei seinen Eltern sowieso gar nicht, wenn dann mit ihm. Weiß ich nicht mehr, was.
Hat man andere Punkte so als Jugendlicher im Kopf, ja, genau. Ne? Klar, kann man ja auch verstehen.
Nee, also das kann ich auch total verstehen, dass du dich nicht getraut hast, das bei den Eltern beispielsweise anzusprechen. Das hätte ich wahrscheinlich an deiner Stelle auch nicht getan. Ne? Selbst er hat ja gesagt, es ist schwer, da ins Gespräch zu kommen mit der Familie darüber. Ne?
Ich weiß jetzt, was ich sagen wollte. Wo wir im Auto gesessen haben und das erste Mal diese Podcast-Folge von euch gehört haben mit dem Namen seiner Schwester, haben wir uns im Zuge dessen im Nachhinein eher für sich alleine die Folge angehört und ich für mich alleine. Und ich muss schon ehrlich sagen, da ist mir nochmal bewusst geworden, wie ja, wie schrecklich. Oder man hat sich nochmal mit diesem Thema befasst. Das ist da in dem Moment alles nochmal so hochgekommen. Das war doch schon sehr emotional und ja, aber gut, dass da nochmal drüber geredet wurde.
Ich wusste das tatsächlich vorher auch nicht mehr. Ich hatte den Namen noch im Kopf. Wie gesagt, ich war 14, als das gewesen ist, aber ich kann mich erinnern, ne? Aber ich wusste einfach nur, da ist ein Mädchen entführt und ermordet worden und die ganzen Geschichten drumherum, die hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Und als ich dann die alten Zeitungsartikel gelesen habe, da saß ich auch zu Hause und dachte mir so, ach du Scheiße, ne? Das ist ja, das ist einfach einfach heftig. Und ja, ich fand's halt schön, so dass du dann auch gesagt hast, du warst zwar überrascht und überfahren davon, das gehört zu haben, und du warst auch am Anfang dadurch emotional überfordert, aber dass du dann auch trotzdem gesagt hast, ey, ihr habt das respektvoll gemacht und es tut mir gut, dass meine Schwester nicht vergessen wird. Und das möchten wir ja auch irgendwie, ne? Genau. Das ist irgendwie unser Ziel, dass wenn man uns zuhört, dass man dann auch sagen kann, ey, ihr macht das respektvoll und empathisch und ihr macht das vernünftig. Und ihr bewahrt irgendwie das Andenken an die Leute.
Ja, das war, also da haben wir auch im Nachhinein drüber geredet, dass das wir sehr, sehr, sehr positiv empfunden haben. Eure Wortwahl war so vorsichtig, man hat euch im Radio an der Stimme angehört, wie ihr darüber nachdenkt, welche Wortwahl ihr trefft. Also das war schon, ja, hohen Respekt an euch. Das war einfach toll, wie ihr damit umgegangen seid.
Das war für uns auch einfach wirklich was Besonderes, ne? Weil, wie gesagt, Fälle mit Kindern sind immer was Besonderes. Und gerade der hier, der einfach so, den einfach in der Stadt jeder im Gedächtnis hat, ne? Und wir haben das schon gespürt, dass wir wollten dem einfach gerecht werden. Wir wollten einfach das nicht, ja, irgendwie auch nur ansatzweise blöd oder respektlos rüberbringen, ne?
Nee, das ist so, man will sich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn man sagt, aber irgendwie ist man ja auch Opfer des Ganzen. Wisst ihr, wie ich das meine? Mhm. Wenn man sowas Grausames hört, das macht was mit einem. Da zieht sich in mir körperlich alles zusammen, ne? Und dir geht's genauso.
Ja, das voll. Voll, also, ja, ich weiß gar nicht, mir fehlen auch ehrlich gesagt die Worte. Als du geschrieben hast, ich hatte auch Gänsehaut. Ich habe Nachtschicht gehabt, und du hast geschrieben, ich lag gerade im Bett da in dem Nachtbereitschaftsraum, und dann hast du nur geschrieben, ich bin El Medinas Bruder da auf unserer Seite, und ich habe so aufrecht im Bett gesessen, Gänsehaut, und dachte mir so, okay, jetzt erfährst du wirklich, was jemand, der betroffen ist, davon hält. Jetzt erfährst du, ob du vernünftige Arbeit machst oder, weißt du, so.
Ja. Und das Ding ist wirklich, welches Gewicht die eigenen Worte haben. Das ist halt schon krass, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber wir erzählen es immer wieder, wir haben halt irgendwie als Hobbyprojekt in Corona angefangen. Alle waren irgendwie zu Hause eingeschlossen. Wir wollten sowieso mal irgendwann einen Podcast machen. Fabian hat die Idee, einen True Crime zu machen. Ist okay, ist nicht mein Thema, aber warum nicht? Und dann wächst das und dann wird das größer. Und man bekommt irgendwann halt Feedback von den Leuten und von überall. Und das ist halt krass und man merkt immer mehr, wo man mit seinen Worten hinkommt, wisst ihr, ich meine? Und dass man teilweise auch nicht nur durch um die Welt zieht mit den Worten, weil man irgendwie woanders noch in anderen Ländern gehört wird, sondern auch, dass man in die Herzen einzieht. Und das ist crazy. Und wenn man dann von euch, von Angehörigen direkten Feedback bekommt und dann darüber hinaus noch gesagt bekommt, ihr macht das sehr respektvoll, dann ist das ein Ritterschlag, wisst ihr?
Das ist das größtmögliche Lob. Also das ist wirklich das größtmögliche Lob, auch dass das von euch beiden kommt.
Ich muss auch nochmal sagen, also ich habe mir das angehört, meine Freundin sagte das schon. Es war sehr emotional für mich, aber eure Stimme sehr angenehm und die Wortwahl und wie ihr das gemacht habt, echt super. Und ich hoffe für euch, das geht weiter.
Danke
viel,
dir.
Viel
danke.
Weiter. Und ich hatte noch ein Anliegen an alle, die zuhören. Das ist kein Einzelfall, dass das mit meiner Schwester passiert ist. Es gibt so viele Fälle, von denen wir nichts wissen, von denen wir wissen. Und ich finde es wichtig, dass wir alle aufeinander aufpassen, vor allem auf die Jüngeren aufpassen. Ja. Bei uns, da wo wir wohnen, wo ich mit meiner Freundin wohne, da sind 4 Häuser und jeder passt auf den anderen auf, vor allem auf die kleinen Kids. Man weiß, wenn wir jetzt gerade hier sind, auf die Kinder wird aufgepasst. Bitte passt aufeinander auf.
Ja, das ist so diese kleinen Ortschaften. Da ist das noch was anderes, ne? So Städte, selbst so kleine Städte wie Siegen, da ist das alles dann anonym und man guckt nicht nacheinander. Und gerade hier, wo man so sein eigenes Ding macht und vielleicht noch nicht mal den Nachbarn kennt, gerade hier muss man so ein bisschen mehr gucken, dass man ja aufeinander guckt und auch mal ins Gespräch kommt mit den Nachbarn, ne?
Genau, feinfühlig sein für Situationen und auch mal, wenn man einem irgendwas auffällt, auch mal vielleicht den Mut haben, jemanden anzusprechen, was ist los, kann ich Ihnen helfen oder so, wenn sich irgendjemand irgendwo rumtreibt, weiß ich nicht was. Ne? Also es gibt ja immer Situationen, die sind seltsam, wo man irgendwie ein Gefühl hat. Und wenn man das Gefühl hat, da vielleicht mal kurz in sich hören.
Ja, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig
nachgefragt. Ja, genau. Vor allem Kinder sind ja sie hat mir das, du kannst mal die Story erzählen mit Köln, da wo der Amar jemanden umarmt hat, den er gar nicht kannte. Kinder sind sehr naiv und die denken ja nicht, dass jemand was Böses möchte. Genau. Ja. Und da kann sie gerade mal was zu sagen.
Wir waren auf einer Reise und waren noch bei McDonald's. Die Kinder wollten noch was essen und ich stehe an der Kasse. Mein Vater war mit den zwei Jungs hinten in der Ecke im Restaurant und ich drehe mich rum und sehe auf einmal, wie ein fremder Mann meinen fünfjährigen Sohn umarmt.
Okay.
Schock. Ja, wirklich Schock. Boah. Ich bin völlig ausgerastet und ich habe mich so erschrocken. Ich war also völligst... Ja. Mein Vater saß auch daneben, der war auch total geschockt. Mhm. Also es gibt Situationen, ja.
Ja, aber das ist ja auch nicht, also ich meine, so ein Kind macht das, aber das ist ja auch von dem Erwachsenen auch eine Grenzüberschreitung. Ne? Also ja, du, das ist ja viel zu viel Nähe für ein fremdes Kind. Ne? Das ja, macht man
genau,
einfach nicht.
Genau. Also ich bin auf der einen Seite, ich habe da so schon zwei Stimmen in mir, muss ich sagen. Ich bin ja auch so ein bisschen Südländer. Und ich finde es grundsätzlich schön in südländischen Kulturen, wo man einfach auch mal locker miteinander sein kann. Es gibt ja auch, sag ich mal, Touchy-Gesellschaften, die immer mit den Händen reden, immer sehr viel und hier mal noch so einen Schulterklaps oder sowas mitgeben. Das ist irgendwie auch eine schöne Art des Lebens. Das ist so ungezwungen. Das ist das, was wir alle irgendwie im Süden auch lieben. Und gleichzeitig bin ich halt hochsensibel, sowas zu erleben, weil, wie ihr jetzt gerade sagt, ich mir denke so, Moment, wow, stopp, ja. Grenzen, fremde Menschen. Wisst ihr, wie ich das meine? Also ich kann irgendwie beide Welten ein bisschen verstehen und manchmal sind es gefühlt einfach nur Menschen, die dieses südländische Touchy-Ding noch haben und sich nichts dabei denken.
Ja, das sind auf jeden Fall so Situationen, wo man ganz genau hingucken muss, weil es eben wirklich viele Menschen gibt, die andere, nicht so naive Motivationen haben. Ne? Und dann auch das, ne?
Im Zweifel, Entschuldigung, nur um das ganz kurz zu sagen, im Zweifel immer lieber kritisch sein. Ja,
lieber einmal zu viel kritisch sein, als einmal zu wenig.
Ne? Das Ding ist ja, die Kinder, denen ist ja nicht klar, dass es so Menschen gibt, ne? Nee,
genau.
So, die denken sich ja nur nichts dabei.
Genau.
So. Nee. Ja. Und deswegen sage ich, passt auf eure Kinder auf, vor allem auf die Kinder, vor allem auf die Jüngeren.
Genau.
Seid vorsichtig und ja.
Ja, es ist so tragisch, dass das auf euch ja im Prinzip auch gut aufgepasst wurde, aber deine Mutter einfach dadurch, dass du und dein kleiner Bruder da waren, dass die einfach nicht die Kapazitäten und die Energie hatten, überall zu sein, ne? Und
das Ding ist ja, wenn du im Block groß wirst, ist es ja auch nochmal ein ganz anderes Ding, ne?
Ja.
Da du wohnst in einem Hochhaus, es ist alles auf engem Raum, ja. Hm. Und da sind mehrere Familien, die Probleme haben und dann tun sich die Kinder zusammen und dann, ja.
Ja, klar.
Was passiert, wenn fünf Kinder aus dem Block zusammen sind? Einer hat eine dumme Idee und alle machen
das. Ja, ist ja normal. Euch ist langweilig als Kids dann so, ne? Man weiß nicht, was man wohin mit sich. No. Zurück in die Wohnung will man dann vielleicht auch nicht, ne?
Darf ich fragen, wenn das jetzt nicht zu weit geht, wie ist heute so der Umgang in der Familie mit dem Thema? Gibt es da einen Umgang oder ist das jetzt so abgehakt?
Gott sei Dank, wir können darüber sprechen. Es kam jetzt einfach mit dem Alter, denke ich, auch weil vieles passiert ist, auch durch meine Therapie, weil ich dann irgendwann habe ich gesprochen mit denen, ich sage, hey, ich muss mit euch darüber sprechen, so und so ist das. Und ja, Gott sei Dank, mit meinen Eltern kann ich jetzt über alles sprechen, wirklich über alles. Vor allem mit meinem Papa.
Wir hatten damals erfahren aus dem Zeitungsartikeln tatsächlich, dass dein Vater sehr darunter gelitten hat und da stand auch, dass der ja auch in so eine depressive Phase gerutscht ist. Hat er das hinter sich gelassen?
Boah, ich habe den größten Respekt vor meinem Vater und der war immer ein guter Papa. Immer. Er ist sehr liebevoll und depressiv. Ich will nicht so weit da, Er ist ein guter Papa, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Aber er hat diese Trauer hinter sich gelassen.
Ja, schon.
Ich
natürlich hatte er zu kämpfen und ich habe auch natürlich Bilder im Kopf, aber
klar.
Das muss nicht sein, dass ich jetzt...
Nein. Ich habe es ja in der Folge auch gesagt, ich hab generell krassen Respekt vor Leuten, die sowas erleben und dann weitermachen können irgendwie. Ja, ne?
Genau. Für mich ist für mich persönlich ist mein Vater für mich der stärkste Mann überhaupt. Er hat noch drei Kinder, drei Jungs, auch wenn ich viel Scheiß gebaut habe, er hat mich nie aufgegeben. Mich nicht, meine Brüder nicht. Und der ist immer noch mit meiner Mutter zusammen und der ist immer noch hinter Familie her. Wenn ich ihn jetzt er springt sofort und ich liebe den dafür. Ich liebe den dafür, dass er das geschafft hat.
Ich finde es richtig schön.
War so berührend, ey.
Ja, wirklich krass. Also, ich liebe meine Eltern über alles und ich bin sehr, sehr stolz auf
dich. Also wirklich auch von uns aus Riesenrespekt dafür.
Ich finde es richtig schön, dass du auch jetzt gerade im Nebensatz gesagt hast, du, deine Eltern sind noch zusammen, weil viele, viele Ehen zerbrechen an sowas.
Ja, ne? Ja.
Und das ist schön, dass die das überwunden haben und trotzdem zusammengeblieben sind. Ja, es ist
Die wollten ja auch nie, dass ich weiß nicht, wie die das geschafft haben, wie die das überlebt haben, aber das, die sind für mich meine Eltern einfach und ich bin da stolz drauf. Egal wie oft, mein Vater hat mich auch so großgezogen, ne? Wenn ich Scheiße gebaut habe, habe ich auch keine hinter den Löffel bekommen. Aber viele Generationen, vor allem in dieser Generation, und die sind aus dem Kosovo, da war das ganz normal, wenn du Scheiße gebaut hast, hast du mal eine Glatz bekommen. Der hat mich auch so großgezogen, ne? Aber der war nie jemand, dass ich grundlos geschlagen wurde. Ja, oder der besoffen nach Hause gekommen ist und dann habe ich Schläge bekommen. Nie. Niemals. Wenn ich Ärger gemacht habe, habe ich dafür meine Strafe bekommen und dann war auch gut. Aber irgendwann auch das hat er gelassen. Und er hat immer versucht, mit mir zu reden. Hat immer gesagt, lass das, es bringt nichts und was weiß ich. Ja.
Ja, aber die Erfahrung musstest du selber machen, ne? Dass das nichts genau. bringt und dass der Weg, einfach nur wütend zu sein, dich halt nirgendwo hinbringt. Und da ist es halt wirklich Gold wert gewesen, dass du diesen einen richtigen Psychiater am richtigen Ort hattest, ne? Der einfach gesagt hat, ich sehe den guten Menschen in dir und ich lass dich jetzt nicht gehen, bevor der rauskommt. Ne?
Das waren auch diese Leute, die da gearbeitet haben, die, egal wie viel Mist ich da gebaut habe, die haben mir immer gesagt, Elsebar, in dir steckt was Gutes. Die haben immer versucht, das herauszuholen. Ich denke mal, was reden die da, was wollen die von mir? Irgendwas wollen die doch von mir. Die wollen mir irgendwas Böses.
Da ist so eine Falle.
Ja, da ist eine Falle.
Irgendwas stimmt da nicht.
Voll skeptisch. Ja, und irgendwann war ich in diesem Bunker und habe mit meiner Mutter gesprochen und habe ich dir das Wort gegeben, bin da raus, habe gesagt, weißt du was, ich lasse mich jetzt einfach drauf ein. Ich gehe hinein und dann hat es funktioniert. Hat Gott sei Dank funktioniert und dann wurde es immer besser, ja, bin rausgekommen, bin dann nochmal auf die schiefe Bank gekommen und dann, ja, wie gesagt, vor anderthalb Jahren ist dann diese Sache passiert und seitdem ist wirklich Ruhe.
Und das finde ich ganz gut, dass wir jetzt zu was Positivem kommen. Wir haben bisher erfahren, dass was du für einen echt heftigen, harten Weg hattest. Jetzt geht es dir aber deutlich besser jetzt bist du quasi... guckst ins Positive hinein, ins Licht sozusagen. Ja. Magst du dazu ein, zwei Worte sagen? Musst du nicht, irgendwie du magst einfach.
Ich bin sehr froh, dass ich meine Partnerin habe. Hm. Ich bin froh, dass ich meine Eltern habe, meine Familie. Ich bin froh, dass es Klick in meinem Kopf gemacht hat. Hm. Ich bin sehr froh, dass ich die Kinder habe. Und ich kann jedem nur nahelegen, wenn ihr Probleme habt, teilt euch mit. Teilt euch mit und gebt nicht auf, weil bei mir kommen oft Momente, jetzt weniger, aber am Anfang war es sehr schwer, kommen diese Momente, ach komm, ich mach das oder gerade kein Geld, ja komm, ich mach das. Mhm. Und ich habe in diesen Momenten einfach, bin ich stark geblieben. Und das ist das Wichtigste, dass du stark bleibst in den Momenten, wo du schwach bist.
Mhm. Du hast natürlich auch Glück, dass du eine Partnerin gefunden hast,
ja,
die einfach auch gesagt hat, okay, es ist jetzt eine super schwere Situation, aber scheiß drauf, ich laufe davor nicht weg, so ich sehe das Gute in dir, ne? Und das ist unschätzbar. Und super viel wert, dass das jemand einfach zu dir gehalten hat. Nicht nur deine Eltern, sondern halt auch jemand von außerhalb. Ne?
Genau. Sie ist auch immer konsequent. Wenn ich Scheiß gebaut habe, dann hat die mir das auch gesagt. Ne? Also die ist auch, wenn ich missbaue, streng.
Und das brauche ich so, das auch. Brauchst
ja, du, ja. Natürlich, hinter genauso, jedem starken genauso, Mann ist eine starke Frau.
Ja.
Aber noch stärkere Frau, genau, so heißt das. Ne?
Das ist schon wie Topf auf Eimer manchmal.
Topf auf Eimer. Topf auf Eimer.
Ja. Entschuldigung. Ja. Ja, weißt du, was ich auch schön finde, das ist mir gerade so eingefallen, dass dieser Psychologe im Gefängnis dir helfen konnte. Und wir haben vorher gesagt, irgendwie so, das System war für dich so ein Feind. Und irgendwie hat letzten Endes das System dir dann doch geholfen, ne? Das hast du vielleicht auch noch gar nicht selber so realisiert, dass das auch so ein.
Das muss man da, genau, das wollte ich vorhin auch noch sagen, dass man nicht vergessen darf, dass das System ja nicht so ein Verein ist, wo alle das Gleiche machen. Da sind ganz viele verschiedene Menschen. Von den Menschen, die in der Vergangenheit nach dem Tod von El Medina und so weiter auf euch zugekommen sind, gab es gewiss ganz viele, also die wollten euch alle helfen. Und das ist halt das Gute, glaube ich, auch, dass sozusagen dein Vertrauen ein Stück weit ins System, wenn ich das so sagen darf, zurückgekommen ist.
Also ich muss sagen, ich konnte mich ja darauf nicht einlassen, weil ich habe da auch den Leuten gesagt, was wollt ihr eigentlich von mir? Ihr seid auch schuld daran.
Ja, ist klar, das glaube ich dir. Ja.
Sogar denen. Jeder, der irgendwie mit dem System zu tun hatte, habe ich gesagt, ihr seid schuld, weg von mir. Ich darf so sein, wie ich bin. Ich darf Gewalt anwenden. Ich darf das, weil das und das ist mir meiner Familie passiert. Bis ich endlich verstanden habe, dass ich das quasi als Ausrede genommen habe, um das zu machen, was ich mache. Mhm. Ja. Anstatt mich dem zu stellen.
Ja.
Und ja. Ich sag mal so, der Psychologe hat mich mal gefragt, der Mörder deiner Schwester hat das Leben deiner Schwester genommen. Warum lässt du zu, dass er dein Leben auch nimmt?
Auch sehr guter Satz,
ja. Und als er mir das gesagt hat, fing bei mir im Kopf das an. Hm. Warum lässt du das zu? Und dann dachte ich, boah, krass, er hat recht einfach. Hm. Der Typ ist tot, aber guck mal, was der hinterlassen
hat. Genau, der ist tot, aber hat immer noch diese Macht über dich, ne?
Warum
genau.
lasse ich zu, dass der immer noch Macht auf uns alle hat?
Ja.
Ja.
Wie gesagt, ich finde das total positiv, dass du diesen Wandel vollzogen hast und dass du diese Einsicht gefunden hast, dass es dir nichts bringt, so weiterzumachen und dass letzten Endes dieser Mensch dann auch immer noch Macht über dich hat, ne? Und du hast viel zu verlieren, du hast eine coole Freundin, du hast zwei Kinder, ne? Das ist ein Leben, was Menschen sich wünschen.
Ja.
Und das muss man schützen und festhalten und
man muss ja, so wie ich groß geworden bin, ne? Viele Leute, die mit Gewalt groß werden oder mit diesen Dingen, die geben das dann ihre Kinder weiter. Und ich merke, dass ich das komplette Gegenteil mache. Ich versuche komplett das alles denen nicht weiterzugeben. Egal was, ich versuche mit denen zu reden, versuche wirklich der beste Papa für die zu sein. Dass die mit sowas gar nichts zu tun haben und gar nicht aufwachsen. Oder auch Gewalt oder sowas. Überhaupt nicht. Und manchmal merke ich, dass ich für den Kleinen zu locker bin. es ist ja eigentlich so, wenn die Mutter nicht weiterkommt, dass sie den Papa dazu holt. Wenn ich nicht weiterkomme, hole ich die Mama dazu. Und dann sage ich, hier, nimm mal. Und dann nehme ich wieder nicht ernst.
Ja. Das ist eine geile Erkenntnis, ne, weil ja. das ist ganz, ganz oft in vielen Familien Leute, die Gewalt erfahren, geben Gewalt weiter und fragen sich nie, woran liegt das, dass ich das mache. Und du hast diesen Kreislauf irgendwie durchbrochen und machst bei deinen Kindern das Gegenteil. Das ist perfekt. Und das ist ja auch das, was deine Freundin eben gesagt hat, dass du einfach ein super liebevoller Papa bist, ne, und das auch irgendwie, das sagt ja auch viel über Menschen. Ich finde, wie man mit Kindern umgeht oder mit Tieren oder so, das sagt unheimlich viel über Menschen aus.
Ne? Ja. Sowieso, Kinder sind das Kostbarste, was wir haben.
Ja, krass. Ich würde, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt einen guten Punkt zum Ausstieg. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage stellen. Keine Ahnung, ob du die beantworten kannst, aber sagen wir mal, es wäre alles nicht passiert.
Ja.
Glaubst du, dein Leben wäre anders verlaufen? 100%. Also was denkst du, wie, 100%. Wenn du jetzt quasi so in einer anderen Dimension, wie auch immer, dich nochmal neben dir stehen haben würdest, was glaubst du, wie wärst du, was wäre passiert, wie auch immer? Ist schwer zu beantworten. Ist auch ein bisschen Fantasie, die da mitspielt, aber trotzdem, glaube ich, ist das irgendwie schon wichtig.
Ich glaube, wäre das nicht passiert, wenn meine Eltern in eine andere Position gewesen, emotional als auch psychisch. Es hätte eine andere Richtung genommen. Ich hätte eine größere Schwester gehabt. Ich weiß, wie bei vielen Jungs, die auf vernünftigem Weg waren, dass die Schwester, die miterzogen hat.
Ja, das stimmt.
Ja. Und es wäre nicht so gekommen, glaube ich, nie. Ich glaube nicht, definitiv nicht. Weil das hat so eine große Rolle in meinem Leben gespielt, dass ich glaube, dass das, wenn das nicht passiert wäre, wäre es anders gelaufen.
Ja,
ich glaube das auch.
Deine Kindheit wäre auch viel unbeschwerter gewesen. Also ja. Ich glaube auch, dass das wirklich vieles.
Allein in der Schule oder egal, mit wem ich zu tun habe, man weiß, diese Geschichte wäre gar nicht Existenz.
Ja.
Ja, du hättest eine größere Schwester gehabt, die irgendwie
jetzt ganz normal aufwachsen können.
Genau so. Es wäre anders gelaufen.
Ja. 100%.
Aber Gott sei Dank habe ich alles hinter mir.
Ja, das ist das Beste, das Wertvollste, was wir rausziehen können aus der heutigen Folge. Du hast ein bisschen Umwege gebraucht, aber hast dann trotzdem das Beste draus gemacht und hast das alles hinter dir gelassen. Und was El Medina angeht, ist die halt im Gedächtnis der Stadt krass verankert. Und jetzt durch den Podcast erinnern sich jetzt auch Leute an sie, die nicht aus Siegen kommen. Das ist auch irgendwie ein krasser Gedanke, finde ich. Ich möchte euch nochmal beiden danken, dass ihr hier gewesen seid und die Geschichte aus deiner Sicht erzählt habt. Und ja, ich bin raus hier an der Stelle. Ja,
ich kann mich da auch noch anschließen. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart.
Ja, danke euch auch.
Danke, dass wir hier sein durften. Vielen Dank.
Alles Gute. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.